Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Kuba steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ein Land, das sowohl aus politischer wie aus kirchlicher Sicht immer sehr bedeutend gewesen ist und jetzt noch einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Der US-Präsident Barack Obama möchte den Karibikstaat noch in diesem März besuchen. Und Papst Franziskus hat das bereits im Februar getan, bei seinem historischen Treffen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill I. Darüber wollen wir heute ebenso sprechen wie über die Lage der Kirche auf Kuba. Und dazu darf ich jetzt einen kompetenten Gesprächspartner am Telefon begrüßen. Herzlich willkommen, Pater Hans Weibel.
Besten Dank und sonnige Grüße aus Kuba an euch alle.
Ja, davon hätten wir auch ein bisschen gerne. Pater Hans, kurze Vorstellung. Sie sind steiler Missionar, 50 oder 51 Jahre alt?
51 schon, ja.
51, na, ist ja noch ein junger Pater, kann man sagen. Jetzt arbeiten Sie seit 2014 auf Kuba. Daher zunächst die Frage, wie hat es Sie denn nach Kuba verschlagen?
Das ist eine längere Geschichte. Ich bin nach der Priesterweihe, war ich in Ecuador tätig, in Guayaquil. Das war 1993, wurde ich zum Priester geweiht. Und zu dieser Zeit in Ecuador kam ein Aufruf aus Rom von unserer Steyler Generalleitung, dass Missionare gesucht werden, die auf Kuba arbeiten möchten. Damals war ich aber erst kurz in Ecuador und so hatte ich mich noch nicht dafür entschieden, natürlich. In meinem ersten Gedanken dachte ich, ja, ich möchte aber doch eines Tages dorthin gehen. Mhm. In meinem Herzen ist aber dieser Ruf nach Kuba immer präsent geblieben. Nach der Provinzialzeit in der Schweiz hat sich dann vor drei Jahren eine neue Chance ergeben, diesen Schritt auf diese Insel zu wagen. In Mexiko habe ich dann einige Monate auf das Arbeitsvisum gewartet und so bin ich am 5. Februar 2014 in Havanna gelandet.
Und wo leben Sie jetzt? Was konkret sind Ihre Aufgaben?
Jetzt lebe und arbeite ich in Mayari. Das ist eine Stadt in der Diözese Olgin im Osten des Landes Kuba. Ich arbeite zusammen mit einem slowakischen Steyler und vier Steyler Missionsschwestern, die auch im Gebiet unserer Pfarrei arbeiten. Meine zwei Schwerpunkte sind die Jugendpastoral und die Bibelarbeit. Gemeinsam begleiten wir die 10 Basisgemeinschaften mit ihren unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Das sind die Katechese, die Caritas, Jugend, Krankenpastoral, auch die Weiterbildung unserer Leiterinnen und Leiter der Basisgemeinschaften, auch der Aufbau neuer Gemeinschaften und natürlich die Bibelarbeit als Schwerpunkt der Steyler Missionare.
Über Ihre Arbeit werden wir später noch sprechen. Jetzt wollen wir uns zunächst mal dem aktuellen Geschehen zuwenden. Und da hat es ja am 12. Februar ein wahrhaft historisches Treffen gegeben. Mit Papst Franziskus hat nach fast 1000 Jahren, also fast 1000 Jahre nach der Kirchenspaltung, erstmals wieder ein Papst das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche getroffen, nämlich Kirill I. Wie haben Sie eigentlich von diesem Hammer erfahren?
Das war durch einen Rundbrief von unserem Bischof Emilio Aranguren. Er hat uns alle im Bistum, die hier arbeiten, im Bistum Olgin, über dieses historische Treffen informiert. Und dann natürlich in den Mittagsaktualitäten des Staatsfernsehens, da wurde ausführlich über dieses Treffen berichtet.
Nun war Papst Franziskus auf dem Weg nach Mexiko, das lag sozusagen auf dem Weg. Glauben Sie aber, dass in der Wahl Kubas doch so etwas wie eine Symbolik lag?
Ich denke schon. Auch Papst Franziskus hat selber dazu gesagt, dass Kuba ein strategischer Treffpunkt zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West ist. Denken wir nur mal an die Krise damals, ne, an die Kuba-Krise. Das ist also nicht nur geografisch zu verstehen, sondern auch politisch. Ne? Die Kuba-Krise hätte damals beinahe zu einem weiteren Weltkrieg geführt. Ne? Und auch der Wunsch natürlich von Patriarch Kirill wurde berücksichtigt. Er wünschte, dass dieses Treffen nicht in Europa stattfinden sollte. So, werde Havanna, sagte Papst Franziskus, hoffentlich zur Hauptstadt der Einheit werden.
Nun waren die dort verhandelten Themen ja anscheinend weit weg vom Alltag eines durchschnittlichen Kubaners. Haben die Menschen auf Kuba dennoch Anteil genommen an diesem Treffen?
Sie haben sehr wohl Anteil genommen, weil natürlich durch den Besuch von Papst Franziskus im vergangenen Jahr seine Erinnerung sehr gegenwärtig war. Ne? Und er hatte auch als Vermittler gewirkt zwischen den USA und Kuba. So war das ein weiterer historischer Moment, ne, für die Kubaner, und sie konnten nicht über diese Überraschung denken, ne, wie das möglich ist, dass schon wieder der Papst kommt, ne, mhm, und schon wieder ein historisches Treffen. Ne. Zudem ist ja Franziskus ein Latino, ist also einer von ihnen, er spricht ihre Sprache, und auch seine Themen berühren die Herzen aller Kubaner, nicht nur der Gläubigen, auch aller Kubanerinnen und Kubaner, die wirklich sehr am Herzen liegen an diesen Themen, die er selber auch immer wieder verbreitet. Ne. Aber zum Thema der Einheit der Christen muss man sagen, das ist hier nicht so ein brennendes Thema. Ne. Für die Leute hier ist die Religion sehr wichtig, aber die Einheit als Thema ist nicht so brennend. Ne.
Sprechen wir jetzt über das, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Und da geht es natürlich vor allem um das Leben auf Kuba. Und da fällt immer wieder auf, wir Europäer haben ja oft ein durch die Medien vielfach positiv geprägtes Bild von Kuba. Man denkt dabei an Sonne, Strand, an Musik und auch an Zigarren. Inwieweit trifft dies denn auf den Alltag eines durchschnittlichen Kubaners zu?
Mit dem Alltag einer Kubanerin und eines Kubaners hat das wenig zu tun. Ne? Diese Eindrücke stammen natürlich von den Touristen, die in Varadero oder in Guadalajara, in anderen Orten ihren Aufenthalt machen auf Kuba, ne, und solche Eindrücke gewinnen. Aber die meisten Kubaner hier haben ja aus finanziellen Gründen nicht die Möglichkeit, diese Strände zu besuchen. Ne? Also der Alltag ist sehr unterschiedlich. Was aber zutrifft, ist natürlich die Musik und der Tanz. Die gehören zu jedem Fest, ne? Zu jedem Latino, so auch zum Kubaner. Sei es ein Geburtstag oder ein Ständchen zu einem Jubiläum, da wird getanzt. Und das ist auch wichtig für den Alltag der Kubaner. Der Kubaner ist fröhlich und er meistert den schwierigen Alltag sehr oft mit Humor.
Sie sprechen von einem schwierigen Alltag. Was sind denn die größten Sorgen der Menschen im Alltag?
Es sind die Sorgen eines jeden Tages. Ne? Der Pastoralplan der katholischen Kirche in Kuba beschreibt sie als Wunden der katholischen Familien. Es sind Wunden, weil vieles nicht klappt, vieles nicht funktioniert, nicht vorhanden ist. Und das zeigt sich vor allem durch eine hohe Trennungszahl der Familien, durch die Scheidung, aber auch, weil sehr viele im Ausland leben. Dann ein weiteres Problem ist die Abtreibung, auch die große materielle Armut, auch das Fehlen eines würdigen Daheims. Das heißt, eine Familie, die Einheit der Familie fehlt sehr oft. Ne? Und auch unverantwortliche sexuelle Beziehungen führen immer wieder zu Schwierigkeiten im Alltag. Und was auch dazu kommt aus unserer Sicht, aus katholischer Sicht, ne, der geringe Wert des Ehebundes als Einheit für das ganze Leben. Das würde auch eine Stabilität für die Familie bedeuten.
Wie kommen die Menschen denn bei all diesen Problemen durch? Wie versuchen sie sich durchzuschlagen?
Ein wichtiger Punkt, ne, ist hier zu sehen, wer überhaupt zum Überleben der Familie beiträgt. Das sind sehr oft die Mütter oder auch die Großmütter. Das ist eine harte Wirklichkeit, die Menschen hier antreffen, und ich merke das in allen 10 Basisgemeinschaften, wo wir hier arbeiten. Es sind die Frauen, zum Teil auch Großväter, wenn es körperlich möglich ist, die gefordert sind, etwas zum Essen aufzutreiben. Ne? Das tönt für uns sehr banal, aber das ist eine harte Wirklichkeit jeden Tag, muss man versuchen, etwas zum aufzutreiben, zum Essen. Aber es gibt hier einen rationierten Anteil, so wie Essensmarken, muss man sich das vorstellen, aber die reichen weitaus nicht, überhaupt nicht aus. Ne? So bleibt also nichts anderes übrig, als dass sich eben die Großmütter oder die Mütter sich auf die Straße, auf die Suche machen, und das müssen sie oft vor der Arbeit machen oder in der Mittagspause oder Nachtarbeit. Ne? Und man findet sie auf der Straße, und das ist wie eine Odyssee von mehreren Stunden, um etwas aufzutreiben. Das ist also eine harte Wirklichkeit. Und da denke ich jetzt nur an das Essen. Zu organisieren gibt es aber auch die Erziehung der Kinder, die Wäsche, die ganzen Hausarbeiten, die Anfall in der Familie, die Bewältigung der täglichen Sorgen. Und diese Sorgen sind groß, das sind Krankheiten, sehr oft kein fließendes Wasser, Stromausfall. Ne? Und das ist also wirklich eine schwierige Situation der Menschen hier.
Der Wunsch nach Auswanderung spielt, wie ich gelesen habe, immer noch eine große Rolle. Inwieweit hat diese Auswanderung, die es ja schon in großer Zahl in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, dieses Land auch verändert?
Ja, es hat sich natürlich dadurch verändert, dass viele Jugendlichen ihre Hoffnung auf eine neue Perspektive setzen. Ne? Sie wollen auswandern, weil sie hier keine Perspektive finden. Und das verändert natürlich das Leben der Familien. Das heißt, gerade die Jugendlichen, die die Familien unterstützen sollten, fehlen dann. Ne? Sie wandern aus und wollen natürlich eine Arbeit finden und auf diese Weise ihre Familien finanziell unterstützen. Ihre Eltern müssen, die hier zurückbleiben, müssen hart arbeiten, müssen mit einem minimalen Einkommen rechnen, ne, und überhaupt durchzukommen. Ne? Und da ist auch der Anteil der Großeltern, ihr Beitrag, sehr wichtig, weil sie sehr oft die Garantie sind im Haus für alle Probleme, die anfallen, ne, im Alltag. Und so ist das Zusammenleben natürlich immer sehr schwierig. Es gibt immer Probleme, es gibt Schwierigkeiten, es fehlen Material gesehen, ne, sehr viele Sachen. Und dadurch ist die Familie halt wirklich ein Ort, wo kein ruhiges und sicheres Zuhause aufzubauen ist. Ne?
Wie ist denn die Stimmung generell im Land? Welche Veränderungen wünschen sich die Menschen am meisten?
Ja, die Menschen wünschen sich einen generellen Wandel, einen großen gesellschaftlichen Wandel, ne? Nicht nur politisch, sondern auch vor allem die jungen Menschen, die hier im Land bleiben, die haben ja gar keine große Möglichkeit, was sie gelernt haben, auch auszuüben, ihren Beruf. Ne? Oft arbeiten sie versuchen als Buschauffeur oder als Handlanger auf einer Baustelle zu arbeiten, aber dadurch sind sie natürlich völlig unterqualifiziert. Ne? Das sind manchmal so ausgebildete Ingenieure, die dann als Handlanger arbeiten. Also wenn man das vergleicht, ne, und dann noch einen sehr geringen Lohn haben, das ist völlig unter ihren Möglichkeiten. Also die Perspektiven sind sehr gering, deswegen der Wunsch nach Auswanderung und deswegen auch natürlich die Stimmung hier im Land nach einem, der Wunsch nach einem radikalen Wechsel, ne, der Gesellschaft. Sie möchten mehr Mitspracherecht in der Politik haben. Natürlich wünschen sie auch weniger Korruption. Durch dieses System, das hier funktioniert, ist eine große Korruption, die immer mehr am Voranschreiten ist. Und die Menschen haben das satt. Die möchten wirklich einen radikalen Wechsel.
Welche Rolle spielen dabei wirtschaftlich und politisch gesehen die Exilkubaner, deren Zahl ja doch beträchtlich ist?
Das ist eine große Zahl. Ne? In Miami leben ja mehrere Millionen Kubaner. Dann in anderen Ländern auch, in Europa, in den USA. Wirtschaftlich gesehen sind sie sehr wichtig, natürlich für ihre eigenen Familien, weil sie, wenn sie hier zu Besuch sind, immer wieder auch ihre Familien finanziell unterstützen. Oder sehr oft schicken sie auch etwas Geld durch eine Banküberweisung, um ja auch auf diese Art den Menschen zu helfen, um über das Schlimmste hinwegzukommen. Politisch ist die Rolle nicht sehr groß. Sie haben ja nicht so überhaupt keine Möglichkeit, sich da direkt an die sich einzumischen oder teilzunehmen an der öffentlichen Meinung. Es gibt einen Sender, der heißt Radio Martí, der aus Miami sendet und auch hier empfangen werden kann. Die Sendungen von diesem Radio berichten über die politische Lage Kubas im Ausland, kritisieren sehr oft die Castro-Regierung und fordern natürlich einen Wechsel zur Demokratie durch ein Mehrparteiensystem.
Aber es gibt auch eine Opposition im Land. Inwieweit spielt diese eine Rolle?
Ihre Rolle ist nicht sehr groß, aber sie ist wichtig, weil sie natürlich immer wieder die Meinungsfreiheit einfordert. Wenn die Opposition aber eine öffentliche Veranstaltung macht, dann werden ihre Mitglieder in großen Mengen festgenommen. Das heißt, es besteht überhaupt keine Möglichkeit, da sich einzubringen in der Öffentlichkeit. Dass auch der Papst da nicht groß darauf eingegangen ist, er wollte Staatschef Raúl Castro nicht brüskieren, hat natürlich auch mit der Rolle der Kirche zu tun. Ne? Er hat auch seinen Bruder Fidel getroffen und, wie er selber sagt, über Gott und die Welt und über den Tod geredet. Ne? Und überhaupt nicht über das politische Klima. Ich denke, der Papst ist da sehr pragmatisch. Die katholische Kirche Kubas will ihre Stellung als einzige Organisation außerhalb des Geflechts von Partei und Staat, die vom Regime als offizielle Gesprächspartnerin akzeptiert wird, nicht aufs Spiel setzen.
Mhm. Pater Hans, blicken wir noch mal ein paar Jahre zurück. Im Jahr 2008 hat Raúl Castro seinen kranken Bruder Fidel an der Macht beerbt und das hat doch auch große Hoffnungen hervorgerufen auf eine Änderung der Verhältnisse. Hat denn dieser Regierungswechsel das Leben und die Politik auf Kuba in irgendeiner Weise verändert?
Am Anfang hatte man wirklich an einen Wechsel gedacht und Raúl hatte ja wirklich auch davon geredet und bis heute kündigt er immer wieder große Wechsel an, aber das ist leider nur in den Worten geblieben und bei großen Reden. Das Leben und die Politik haben sich kaum verändert, muss man leider sagen. Ne? Das System Fidel Castro ist überall gegenwärtig, das ist im ganzen System präsent. Die wirtschaftliche Situation der Kubaner ist, muss man leider sagen, schwieriger geworden. Auch wenn Staatspräsident Raúl Castro in seiner Ansprache zur Begrüßung des Papstes stolz verkündete, in Kuba gebe es mittlerweile vollständige Religionsfreiheit, ließ sich Papst Benedikt XVI. Davon nicht beirren. Und er sprach während seines dreitägigen Besuches immer wieder über die Defizite im Bereich der Menschenrechte und auch speziell der Religionsfreiheit in Kuba an. In einer kurzen Ansprache nach dem Besuch des Heiligtums der Gottesmutter in Cobre teilte der Papst mit, er habe der allerheiligsten Jungfrau die Nöte der Menschen, die leiden, die der Freiheit beraubt sind, die von ihrem Leben getrennt sind und schwere Zeiten durchmachen, anempfohlen. Damit spielte er auf die zahlreichen Dissidenten an, die in Kuba immer noch inhaftiert sind. Auch Papst Franziskus hat in seiner Predigt hier in Holguín eine deutliche Sprache gefunden, indem er mehr Räume für die Ausübung des Glaubens verlangte. Das heißt konkret, er verlangte mehr Bewilligungen, um Kirchen zu bauen.
Mhm. Nun sprechen wir mit Blick auf Kuba ja gemeinhin von einem sozialistischen System und wir denken dabei an sozialistische Regime, die wir aus Europa gewohnt sind oder wir denken an China und Vietnam. Hat denn dieses System Castro auch so etwas wie eine Eigenart?
Well, ich denke, von einer Eigenart kann wohl nicht gesprochen werden, denn auch hier ist der Zugang zu den Medien stark beschränkt. Es ist eigentlich wirklich ein totalitäres System. Auch die Gläubigen erleben immer wieder Benachteiligungen, am Anfang ja sehr stark. Es gab eine richtige Christenverfolgung. Jetzt kann man das immer noch merken, wenn jemand ein Christ, ein Katholik, no, einen Arbeitsplatz inne hat oder haben möchte, wenn er sich zum Christentum bekennt, erfährt er immer noch Benachteiligungen. Bis heute gibt es noch keinen wirklichen Durchbruch bei der Rückgabe auch ehemaliger kirchlicher Gebäude, die der Staat vor 4-5 Jahrzehnten beschlagnahmt hatte.
Bleiben wir nochmal beim Beispiel China. China hat ja den Wandel vollzogen zu einem Staat, der politisch die Zügel sehr streng in der Hand hält. sich aber wirtschaftlich auf der anderen Seite geöffnet hat. Ist eine solche Entwicklung auch in Kuba zu sehen, zu erwarten oder denkbar zumindest?
Dieser Vergleich mit China ist durchaus gerechtfertigt. Gerade auch nach der historischen Ankündigung der USA und Kubas im Dezember vergangenen Jahres, die Beziehungen zwischen beiden Ländern normalisieren zu wollen, haben eine neue wirtschaftliche Öffnung zur Folge. Es werden zwischen beiden Ländern immer neue Vereinbarungen getroffen, die Kuba helfen, aus der Isolation herauszukommen, was ja auch wirklich dringend notwendig ist.
Sprechen wir jetzt, Pater Hans, über die Kirche auf Kuba. Und da fällt auf, Kuba scheint im Fokus der Kirche zu stehen. Das zeigen die Papstbesuche, die zahlreichen. Papst Johannes Paul II. War gleich zweimal dort, auch Papst Benedikt XVI., wie Sie erwähnten. Und auch Papst Franziskus schon einmal vor dem Treffen mit dem Patriarchen. Haben diese Treffen etwas bewirkt?
Die Bedeutung der drei Papstbesuche ist ja wirklich sehr groß, und dass die drei Päpste nur gerade Brasilien und Kuba besucht haben, ne? Also nur diese drei haben wirklich die beiden Länder besucht in Folge. Das ist schon etwas sehr Bedeutendes für dieses Land, das gibt also Hoffnung, und vor allem für die armen Leute ist diese Bedeutung der Papstbesuche sehr wichtig. Sie sind ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Welt Kuba noch nicht vergessen hat. Das hat mir ein älterer Herr nach dem Papstbesuch von Franziskus gesagt. Das Wichtigste ist, die Welt hat uns noch nicht vergessen, auch wenn wir am Ende der Welt wären. Die Päpste erinnern uns daran, es gibt uns noch, das ist das Wichtigste. Sie sind ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung für den schwierigen Alltag der Kubaner.
Also die Papstbesuche waren wichtig für alle Kubaner, aber welche Bedeutung hatten sie konkret für die Kirche?
Für die Kirche sind sie vor allem wichtig als Unterstützung in diesen Bemühungen, dass wir als Missionare, als katholische Kirche unsere Botschaft verkünden können und dass wir auch, wie vorher schon gesagt, mehr Möglichkeiten haben, auch Kirchen zu bauen, mehr Möglichkeiten, um dass diese Menschen sich treffen können, um ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Das ist das Wichtigste. Das hat auch der Kurien-Erzbischof Giovanni Angelo Becciu. Er war bis 2011 apostolischer Nuntius in Kuba, auch so ausgedrückt beim Besuch von Papst Benedikt in Kuba. Er hat damals sogar von einer neuen Revolution gesprochen. Über viele Jahre hinweg habe die Kirche nur im Verborgenen wirken können, sei sie praktisch in die Sakristei eingeschlossen gewesen. Jetzt aber habe sie ihren Glauben in aller Öffentlichkeit bekennen können, vor allem durch die großen Papstmessen in Santiago de Cuba und in der Hauptstadt Havanna. Man konnte sehen, wie die Kirche auf Kuba heute lebendig und mutiger denn je ist. Trotz aller Prüfungen und Leiden, betonte der Erzbischof. Obwohl das kubanische Regime in den vergangenen Jahrzehnten alles getan habe, um das Leben der Kirche auszulöschen und den Glauben aus den Seelen der Menschen zu entfernen, sei jetzt klar geworden, dass man Jesus Christus und seine Kirche letztlich nicht unterdrücken und bekämpfen könne.
Wie religiös sind die Kubaner?
Die Kubaner sind sehr religiös. Man spürt das wirklich jetzt wieder von Neuem nach diesem Papstbesuch, nach dieser gewissen Öffnung. Die Menschen kommen in die Kirchen, fragen nach dem Glauben, fragen, wer ist Jesus, wer ist diese Maria? Und sie kommen immer mehr auch, um ihre Kinder taufen zu lassen. Das war ja natürlich ganz anders am Anfang. 1959 machten die Katholiken auf Kuba etwa 70% der Bevölkerung aus. Es gab etwa 700 Priester. Die Mehrheit der Kirchgänger gehörten der weißen Mittel- und Oberschicht in den Städten an, während die Landbevölkerung zwar getauft war, aber kaum Kontakt zur Kirche hatte. Nach den drei Papstbesuchen merkten wir wirklich eine Veränderung, eine Öffnung. Die Leute haben mehr Mut. Sie kommen mehr in die Gottesdienste, sie nehmen auch an den Prozessionen teil. Für die brauchen wir ja auch eine Bewilligung. Und eine Eigenart auf Kuba ist, dass sie diese Religiosität der Santeria haben. Santeria ist eine afrikanische spirituelle Tradition, die Ahnen und Heilige verehren und durch diese Spiritualität der katholischen Kirche sehr nahe stehen.
Wir wissen ja aus der europäischen Geschichte, welch verheerende Auswirkungen ein jahrzehntelanger staatlich verordneter Atheismus auf das Glaubensleben der Menschen haben kann. Wie war das in Kuba? Ist das ähnlich?
Ja, das war hier wirklich sehr, sehr schlimm. Nachdem Fidel Castro an die Macht kam, erließ die kubanische Regierung vor allem ab 1960 antireligiöse Maßnahmen, die den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche stark reduzierten. Ein Großteil der Geistlichen und Ordensschwestern verließ Kuba in den ersten Jahren nach der Revolution. Bis 1979 ging die Zahl der Katholiken etwa um die Hälfte zurück. Das heißt, sie sind zwar Katholiken geblieben, aber waren nicht mehr aktiv. Sie haben sich nicht mehr getraut, in der Kirche zu zeigen. In den 80er Jahren trat eine Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Vatikan und der kommunistischen Regierung Kubas ein. Und da haben die Leute auch gemerkt, dass es wieder möglich ist, sich zum Glauben zu bekennen. Auch die diplomatische Beziehung zwischen Kuba und dem Vatikan begannen ja schon früh, 1935, und sie wurden sogar in der Zeit antireligiöser Kampagnen der kommunistischen Regierung nicht unterbrochen und haben das vor kurzem sogar gefeiert, offiziell, dass diese Beziehung weiterhin Bestand hat und weiterhin auch bestärkt werden möchte.
Inwieweit ist die Arbeit der katholischen Kirche heute noch eingeschränkt?
Papst Benedikt in seinem Besuch hat das auch sehr stark betont nach seiner Rückkehr aus Kuba. Es gäbe für die katholische Kirche in Kuba noch Schwierigkeiten, die überwunden werden müssten, damit sie ihren geistlichen Dienst und ihren Bildungsauftrag im öffentlichen Bereich der Gesellschaft wahrnehmen könne. Das bedeutet, dass eben noch immer Einschränkungen vorhanden sind. Es braucht sehr viele Genehmigungen, bis wir überhaupt eine Kirche bauen können. Es braucht noch große Bemühungen, sodass die Ordensgemeinschaften wieder erneut ihren Bildungsauftrag wahrnehmen könnten. Da sind die Bischöfe sehr, sehr optimistisch, dass sie im Dialog mit der Regierung da voranschreiten können. Die ersten Schritte sind da auch schon zu sehen, dass wir merken, auch hier in unserem Gebiet, wo wir steiler arbeiten, dass wir in kurzer Zeit hier zwei neue Kirchen bauen möchten, die also der Bischof als zwei neue Pfarreien ausgerufen hat. Und das sind so erste Zeichen der Öffnung und der Verbesserung.
Sie haben gerade das positive Beispiel des Kirchenbaus genannt und es scheint ja auch so etwas wie eine Aufbruchsstimmung für die Kirche zu geben. Wo setzt die Kirche da ihre Schwerpunkte in dieser Zeit, wo jetzt mehr möglich zu sein scheint?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Moment für die Kirche, auch für das ganze Land. Die Aufbruchsstimmung ist stark zu spüren. Die Leute besuchen nun wirklich ohne Angst, wie ich das schon vorher erwähnt habe, ohne Angst die Kirchen, kommen in die Messe, besuchen die liturgischen Feiern und wollen ihre Kinder taufen lassen. Auch hier hat der Pastoralplan, der bis 2020 gilt, der Pastoralplan der katholischen Kirche auf diese Offenheit gesetzt und auch neue Zeichen gesetzt. Das heißt, der Pastoralplan geht ganz konkret auf die Situation der Menschen ein, auch auf den Hunger, auf den geistigen Hunger dieser Menschen und möchte, dass wir als Missionare, wir als katholische Kirche auf diese Menschen eingehen, dass es wirklich, wie der Papst Franziskus sagt, eine Kirche ist, die hinausgeht, ne, zu den Menschen, sie begleitet. Es braucht dafür natürlich viel Ausbildung, Begleitung im religiösen Bereich. Wir brauchen Leiterinnen, Leiter, die uns da bemühen, auch in diesem Missionsfeld voranzuschreiten. Es sind 10 Basisgemeinschaften und da braucht es viel Personal, um diese Menschen zu erreichen. Wir sind direkt bei den Menschen. Das ist für uns als Steiler das Wichtigste.
Ja, Sie erwähnten gerade den spirituellen Hunger der Menschen und dass sie dazu angehalten sind, auf die Menschen zuzugehen. Wie machen Sie das konkret?
Viele Menschen kommen selber zu uns in die Kirche, hier in Mayeré, wo ich bin. Das ist so die Hauptkirche, können wir sagen, in der Pfarrei. Und eine sehr schöne Kirche, die kommen hierher, um zu beten und sehr oft auch, um ein Gespräch zu suchen mit dem Geistlichen, mit dem Missionar, aber auch mit den unseren Seelsorgerinnen, die arbeiten, Laienmissionarinnen, die bei uns sind, die während dem Tag, unter dem Tag in der Kirche sind und die Leute wirklich willkommen heißen, mit denen ins Gespräch kommen. Und viele Menschen möchten einfach von ihren Sorgen erzählen und etwas loszuwerden von ihren alltäglichen Problemen. Sei es mit diesen Fragen, mit diesen Sorgen. Und viele wünschen, dass wir für sie beten, für ihre kranken Angehörigen oder für ihre vielen Nöte, die sie in der Familie haben. Und vermehrt kommen sie auch mit ihren Anliegen, um in der Eucharistiefeier für ihre Verstorbenen zu beten. Das ist sehr schön, dass wir diese Verbundenheit haben, dass eine Familie, dass die Angehörigen hierher kommen, in die Messe kommen und gemeinsam für die Verstorbenen beten. Zusammen mit den Steiler Missionsschwestern und den Laienmissionaren besuchen wir die Familien, gehen also hinaus in diese Gemeinschaften, in die Außenstationen und geben ihnen diese geistliche Unterstützung und auch konkrete Unterweisung über den Glauben und die katholische Kirche.
Arbeiten Sie mit Kirche in Not zusammen?
Das Bistum Olgin, wo ich hier arbeite, ist seit langem mit Kirche in Not in Verbindung. Kirche in Not unterstützt viele Projekte in diesem Bistum. Konkret ist ja immer wieder bei uns Ulrich Knie, der hier der Beauftragte ist für diese Arbeit, Projektarbeit. Und er hat uns schon mehrmals besucht, auch hier in Mayeré, also ich kenne ihn persönlich. Und ich merke, dass er wirklich die Anliegen, die Nöte der Kubaner kennt. Und das ist sehr wichtig, ne, dass wir diese Verbindung aufrechterhalten. Nach dem Besuch des Papstes Franziskus hat er in einem Interview die Situation der Leute und der Kirche auf Kuba beschrieben. Und da merke ich, da hat er wirklich einen ausgezeichneten Situationsbericht dargelegt. Ich merke, dass Kirche in Not hier wirklich präsent ist.
Pater Hans, die Kirche in Lateinamerika ist ja einer doppelten Gefahr ausgesetzt. Einerseits gibt es die Ausbreitung pfingstlerischer Sekten. Andererseits entfernt der Säkularismus die Menschen vom Glauben an einen lebendigen und liebenden Gott. Sehen Sie diese Bedrohung, wie man sie in vielen Ländern Lateinamerikas feststellen kann, auch für Kuba?
Ja, das trifft auch für Kuba zu. Ne? Diese erste Herausforderung der Sekten ist ja wirklich allgegenwärtig, weil diese Pfingstgruppe sehr stark am Wachsen ist und man hört immer wieder von neuen Gebäuden, neuen Gruppierungen, die am Wachsen sind. Es entstehen also immer neue Gruppen und die Leute kennen sich eigentlich gar nicht mehr aus. Ne? Die Leute möchten ihren Glauben praktizieren, aber sie möchten nicht ein Angebot von 10 verschiedenen Methodisten und Pfingstlern und Baptisten und alles Mögliche, was es gibt, haben. Ne? Die Leute kennen sich ja nicht mehr aus. Und es braucht deswegen so viel Kurse, ne? Weiterbildung für unsere eigenen Leute. Wir möchten sie einladen, ihren Glauben zu leben, aber auch nicht da offensiv vorzugehen, sondern wirklich Zeugnis zu geben von ihrem eigenen Glauben. Das versuchen wir auch mit einem Bibelkurs, den wir vor kurzem begonnen haben, um das Glaubenswissen auch zu vergrößern. Das heißt, um das, was wir leben, auch als Glaube, als Kirche, das auch unter die Menschen zu bringen, ne? Und auch konkret durch ihr Beispiel in der Familie, im Alltag zu leben. Wir betonen das sehr stark. Wir möchten da nicht offensiv gegen jemanden arbeiten, sondern unseren Glauben positiv leben. Das verändert wirklich die Menschen hier in der Gesellschaft. Auch hier geht der Pastoralplan der katholischen Kirche sehr stark darauf ein und er setzt einen Schwerpunkt in der persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Christus, der uns liebevoll begegnet. Das heißt also auch hier, dieser Alltag, nahe sein bei den Menschen, diese persönliche Begegnung mit Jesus ist wirklich hat eine große Bedeutung. Für die Leute ist das eine große Hilfe, dass sie Gott als einen erfahren, der uns nahe ist. Auch jetzt dieses Jahr der Barmherzigkeit ist für uns eine große Hilfe. Das nutzen wir als Chance, um dieses Gottesbild in der täglichen Begegnung mit den Menschen zu leben und zu verkünden. Dieses Gottesbild von einem lebenden, von einem barmherzigen Gott, der bei uns ist.
Pater Hans, gegen Ende unseres Gespräches noch ein kurzer Ausblick. Was erwarten Sie insgesamt für die Zukunft Kubas?
Ja, die Zukunft des Landes ist ungewiss. Die Leute merken, dass die Regierung jetzt sehr stark von wirtschaftlichen Veränderungen redet, aber nicht von politischen Veränderungen. Und das ist etwas zwiespältig. Die Leute brauchen natürlich wirtschaftliche Unterstützung, hoffen, dass die Blockade aufgelöst wird, aber gleichzeitig wünschen sich auch eine Veränderung wirklich der Gesellschaft durch das politische System, durch eine Demokratie, die auch die Leute einfordern immer mehr. Das ermutigende Wort vom Papst Johannes Paul II. Bleibt wirklich ein Auftrag. Die Welt solle sich für Kuba öffnen und Kuba solle sich für die Welt öffnen. Damit ist der Weg aufgezeigt für dieses Land, um eine bessere Zukunft für die Kubanerinnen und Kubaner zu ermöglichen. Am Nationalheiligtum Unsere liebe Frau von Cobre würdigte auch Papst Franziskus die Familien, die in der Zeit des staatlich verordneten Atheismus den Glauben wachgehalten und trotz aller Bedrängnis an die Kinder und Kindeskinder diesen Glauben weitergegeben haben. Er sagte wörtlich, sie hielten einen Spalt offen, so klein wie ein Senfkorn, durch den der Heilige Geist weiter das pulsierende Leben seines Volkes begleitete. Und Papst Franziskus ermutigte die Kubaner, auch hier noch einmal ein wörtliches Zitat, wie Maria wollen wir eine Kirche sein, die aufbricht, die aus ihren Kirchen, aus ihren Sakristeien herausgeht, um das Leben zu begleiten, die Hoffnung zu unterstützen und ein Zeichen der Einheit zu sein.
Pater Hans, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch und liebe Grüße aus Kuba.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit dem Steyler-Missionar Pater Hans Weibel aus der Diözese Holguín auf Kuba. Mehr über seine Arbeit und die Arbeit der Steyler erfahren Sie auf den Netzseiten www.steyler.eu oder aber auch bei der Zeitschrift Stadt Gottes www.stadtgottes.de. Natürlich unterhält auch Kirche in Not Projekte auf Kuba. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Kirche in Not Landesbüro. Hinweisen möchte ich Sie nochmal auf die neue Veröffentlichung von Kirche in Not, Christen in großer Bedrängnis. 16 Länder sind darin vorgestellt, darunter auch Kuba. Sie können dieses Buch unentgeltlich bei Ihrem Kirche in Not Landesbüro bestellen. Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Sonntag.